Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Funkkolleg Religion und Gesellschaft, Folge 2. Ich bin dann mal fromm. Weltflucht oder Gotteserfahrung?
...600 Kilometer zu Fuß nach Santiago de Compostela. Als der Fernsehunterhalter Harpe Kerkeling nach einem Hörsturz in einer Lebenskrise zum Grab des Apostels Jakobus in Nordspanien pilgerte, wusste er nicht, dass er mitten im Trend lag. Statt Wellnesshotel wählte er ausgerechnet den Jakobsweg, um Abstand zu bekommen.
Ja, weil in diesem Weg, und das schon seit weit über 1000 Jahren, ein Versprechen steckt. Und dieses Versprechen lautet, du kannst Gott auf diesem Weg finden. Das fand ich sehr verlockend, sehr verheißungsvoll und habe also gedacht, ich mache mich mal auf diesen Weg und schaue mal, ob das, was wir Gott nennen, da zu finden ist.
Die Erfahrungen seiner Gottessuche vertraute Kerkeling seinem Tagebuch an. Unter dem Titel »Ich bin dann mal weg« wurde es zum meistverkauften Sachbuch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 3 Millionen Mal ging es über den Ladentisch. Ein Phänomen, das nicht allein mit der Fernsehprominenz des Autors zu erklären ist.
Kerkeling sorgte damit für einen regelrechten Pilgerboom. 2007, im Jahr nach dem Erscheinen seines Buches, stieg die Zahl der deutschen Pilger auf dem Jakobsweg um 71%. Heute pilgern jährlich 40 Mal so viele Menschen nach Santiago de Compostela wie vor 20 Jahren. Und die Tendenz geht weiter nach oben. Überall im Lande reaktiviert man alte Jakobswege und richtet neue Pilgerstrecken ein, den Elisabethpfad von Eisenach nach Marburg und die Bonifatiusroute von Mainz nach Fulda, den Weg von Loccum nach Volkenroda.
Das Pilgern ist ein Beispiel für den Megatrend Spiritualität, den Professor Paul Michael Zulehner beobachtet. Nicht zufällig finden sich so viele Menschen ausgerechnet in diesem spirituellen Typus wieder, meint der Wiener katholische Pastoraltheologe.
Das ist das Modernste, was es heute gibt in der modernen Kultur. Da ist der skeptische Pilger, der unterwegs ist. Dieses Vagabundieren, dieses Streunen, ich verstehe das ja auch nicht. Du bist als Mensch heute mit diesem kosmischen Wissen versehen. Wenn du dich heute im Kosmos umsiehst, kommst du dir eigentlich mickrig klein vor als Mensch, als so vergänglich, als völlig bedeutungslos. Du weißt ja eigentlich gar nicht, was deine Größe ist. Und die Religionen sagen, nein, du hast eine Größe, weil du im Grunde genommen zu dem Grund, aus dem die ganze Schöpfung kommt, ein unmittelbares Verhältnis haben kannst. Das ist die Kernidee der Spiritualität, dass man eben irgendwo Wurzeln hat in einer Wirklichkeit, die weit über das rational erfahrbare, technokratisch fassbare und gestaltbare hinausgeht.
Dabei ist das Pilgern nur ein Teil des Megatrends Spiritualität. Man sucht Stille und macht ein paar Tage Klosterurlaub, stellt sich einen lächelnden Buddha aufs Fensterbrett, man richtet die Wohnung nach den Prinzipien des Feng Shui ein, vertieft sich in die Heilkunde der heiligen Hildegard von Bingen und arbeitet an der inneren Balance mit Hilfe des Yoga. Menschen besuchen die alten Kirchen, erleben Gänsehaut beim Bachchoral, strömen zu Hunderten in Vorträge von Pater Anselm Grün und lesen zu Millionen seine spirituellen Ratgeber.
Vieles davon mag Mode sein, aber der Trend ist klar belegt. 60% der Deutschen sind offen für die spirituelle Suche nach dem Sinn des Lebens. Nur jeder 10. Deutsche zeigt sich dabei innerlich fest verankert im Glaubensgehäuse einer Kirche. 50% der Deutschen, darunter viele Kirchenmitglieder, sind religiös kreativ und spirituell suchend.
Die Religionssoziologen nennen sie die spirituellen Wanderer oder etwas abschätziger die Religionsbastler. Paul Michael Zulehner nennt sie die Religionskomponisten. Martina Alvisi ist so eine. Die geborene Oberbayerin betreibt mit ihrem Mann, dem Yogameister Anthony Lobo, eine Yogaschule in Berlin.
Wir stehen auf. In der Früh begibt sich jeder in einen anderen Raum und jeder macht seine Übungen. Anthony macht seine Yoga-Übungen, Pranayama. Ich beginne aber mit Sufi-Meditation, mit Sufi-Mantren, stimme ich mich auf mich ein und auf den Tag ein. Und dann beginne ich mit meinen Yoga-Übungen. Dann treffen wir uns um 9 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Und bevor wir frühstücken, beten wir gemeinsam und lesen aus der Bibel.
Was könnte der Grund dafür sein, dass so viele Menschen in einer so säkular geprägten Zeit unruhig, offen, neugierig bleiben im Blick auf Religion, Spiritualität, Glauben? Der Wiener Pastoraltheologe Paul Michael Zulehner nennt einige wichtige Motive.
Die Reise ins Innere, also in Berührung zu sein mit sich selber und das in einer Zeit, wo es uns permanent an die Peripherie des Lebensrades schleudert. Das heißt, wir suchen auch die Stille. Deswegen war der Film Die Stille ein derartiger Hit, dass die Leute eben spüren, genau das wäre etwas, das fehlt uns, dieser Gang in die Tiefe, die Reise zu sich selbst, was übrigens ein hochspiritueller Vorgang auch in der deutschen Mystik ist, weil die ganz großen Meister Eckhart oder Teresa von Avila gesagt haben, und dort in der Tiefe, in der innersten Wohnung deiner eigenen Seelenburg, dort wohnt Gott selber. Das heißt, diese Reise ins Innere könnte, wenn es gut ausgeht, auch zu einer Art diskreter Gottesbegegnung werden. Aber dann suchen die Leute auch die Verzauberung, die Schönheit, das Ästhetische. Max Weber hat ja gesagt, die Entzauberung der Welt wäre säkular, die Wiederverzauberung der Welt wäre vielleicht der Gang wieder ins Spirituelle zurück und ganz wichtig die Heilung.
Die Respiritualisierung in säkularen Zeiten, sagt Paul Michael Zulehner, ist wie ein stiller Protest, ein Aufstand gegen das vorfindbare, flache und banale Leben.
Man sucht einen anderen Bezugspunkt als Wohlstand und den Schein der Oberfläche. Und sei es, dass man die Sterne nach seinem Schicksal befragt, Kerzen anzündet oder die Schutzkraft von Engeln sucht, die das eigene Leben in eine geheimnisvolle Sphäre hineinnehmen.
Die Sehnsucht, ganzheitlicher zu leben und Heilung zu finden, ist dabei nach Ansicht von Paul Michael Zulehner das dominierende Motiv.
Die Leute sagen, irgendetwas stimmt nicht an der Art und Weise, wie wir leben. Vieles an unserem Leben macht uns krank und das kann auch die Hightech-Medizin nicht meistern. Es sind oft Schäden, die an der Wurzel der Seele liegen. Es sind manchmal diffuse Ängste, die uns krank machen. Und da ist auch manchmal die Psychotherapie überfordert, sondern da greifen die Menschen immer mehr zu Heilungsritualen, Heilungsgottesdiensten. Und so spüren wir heute, dass dort, wo die Menschen nicht mit Moral versorgt werden, sondern wo sie die Heilung offeriert bekommen und sie in Prozesse einbezogen werden, die sie auch selber ruhiger werden lassen und die ihnen die Angst um sich selbst nimmt, weil das wahrscheinlich die eigentliche Ursache der Verderbnis ist, dass die Menschen dann aufatmen, das Haupt erheben und sagen, es ist gut, wenn ich spirituell bin. Und ich glaube, man muss einem modernen Zeitgenossen wirklich heute raten, wenn du in dieser modernen Zeit irgendwie ungeschoren überleben willst, ich rate dir, sei zumindest spirituell, wenn du auch keine Kirche hast, an der du dich dabei orientieren kannst.
Das starke Interesse an spirituellen Angeboten von A wie Ayurveda bis Z wie Zen-Meditation hat offenbar etwas zu tun mit den schattigen Seiten des modernen Lebens. Man erlebt das Leben als letzte Gelegenheit und fragt, gibt es einen Sinn für mein Leben hier auf der Erde, diesem Staubkorn am Rand des Weltalls, für ein Leben, das in kosmischen Dimensionen nur einen winzigen Augenblick währt?
Ratgeberbücher versuchen die Fragen zu beantworten, genauso wie eingeflogene Gurus und durchreisende Schamanen in Bildungshäusern und Stadtteilbibliotheken oder der Dalai Lama, der in der Frankfurter Commerzbank Arena 4 Tage lang vor Tausenden über die Kunst des Lebens redet.
Je weltlicher, je säkularer unser Leben wird, je weniger man Gott und Götter braucht zur Erklärung und zum Funktionieren der globalen Weltgesellschaft, desto offensichtlicher wird das transzendente Sinndefizit. Paul Michael Zulehner.
Forscherisch sagten wir eigentlich in den 70er Jahren zunächst, je moderner, desto säkularer. Und heute sagen wir, je moderner, desto säkularer, also spiritueller. Das heißt, wir sind der Meinung, dass gerade die zugespitzte, auf die Spitze getriebene Säkularität wieder spiritualitätsproduktiv ist.
Am aufschlussreichsten für die spirituelle Gemengelage hierzulande ist die repräsentative Studie der Düsseldorfer Identity Foundation in Zusammenarbeit mit der Uni Hohenheim zum Thema Spiritualität in Deutschland aus dem Jahre 2006. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass Deutschland in weltanschaulicher Hinsicht zunehmend polarisiert ist.
Da gibt es auf der einen Seite die Säkularisierten. Das sind 40% unserer Gesellschaft. Sie sind unbekümmerte Alltagspragmatiker, sind mit ihrem Leben zufrieden, wenn die beiden Pole Lieben und Arbeiten gut laufen, wenn Familie, Freunde und Beruf stimmen.
Für diese sogenannten Säkularisierten gilt, Gott hat in ihrem diesseitsorientierten Leben keine Bedeutung. Die Studie stellt den Säkularisierten die Spirituellen gegenüber. Das sind 60% unserer Gesellschaft, also eine anteilig größere Gruppe.
Die Lebenswirklichkeit der Spirituellen umfasst eine geistige Welt, den Bereich eines Gottes. Sie ist gekennzeichnet durch eine spirituelle Jenseitsoffenheit. Das diesseitige Leben ist für sie wichtig, aber nicht alles.
Die Gruppe der Spirituellen ist allerdings sehr bunt. Einige werden von der Studie als Christen im klassischen Sinn bezeichnet.
Ihnen ist es wichtig, an einen persönlichen Gott zu glauben, zu dem sie betend in Beziehung treten können. 10% der Befragten rechnen sich dazu.
Daneben werden im Segment der Spirituellen sogenannte religiös-kreative ausgemacht.
Das sind 35% der Menschen in Deutschland. Diese stehen zwar unter dem Dach der Kirche, erweitern aber ihren christlichen Glaubenskosmos durch philosophische oder humanistische Elemente oder durch Ideen aus den großen Weltreligionen. Sie unterschreiben Sätze wie:
Gott ist nichts anderes als das Wertvolle im Menschen.
Oder sie sagen:
Ich glaube an einen Gott, aber nicht wie das Christentum ihn predigt.
Die 35% religiös-Kreativen gehören zwar meist zu einer Kirche, strecken ihre Fühler aber auch nach draußen und haben sich ein eigenes Glaubensbild zusammengebaut.
Und schließlich gibt es unter den Spirituellen, die nach der Studie, wie gesagt, 60% der deutschen Bevölkerung ausmachen, noch die 15% umfassende Untergruppe der sogenannten religiösen Sinnsucher.
Das sind Menschen, die weitgehend ohne konkrete religiöse Rückbezüge nach der eigenen Berufung und ihrer eigenen Mitte suchen. Sie beziehen asiatische Praktiken ein, interessieren sich für esoterische Disziplinen bis hin zu Trance-Reisen und Schamanismus. Sie unterschreiben für ihr Weltbild Sätze wie den folgenden:
Der Kosmos wird vom Sinn in sich, einem höheren Wesen oder einem unpersönlichen Spirit zusammengehalten.
Auffällig ist jedenfalls, dass die spirituelle Neugier, dieser Megatrend, wie der Wiener Pastoraltheologe Zulehner sagt, überwiegend an der Kirche vorbeigeht.
Viele Leute sagen uns, da gehst du am Sonntag in den Gottesdienst, da willst du tief in dieses bergende Geheimnis des tröstenden und wandelnden Gottes einsteigen und dann setzt du dich in die Bank und du findest dich in der Schulbank vor und du kriegst 5 Predigten ab und die sind alle irgendwie moralisierend, sei es private Moral oder soziale Moral, das spielt keine Rolle. Aber im Grunde genommen scheint der Gottesdienst nicht das Eintreten in das Geheimnis Gottes zu sein, sondern das Eintreten in eine kirchliche Bildungsveranstaltung.
Moral und Dogma und die damit verbundene Wortlastigkeit des Glaubens. Das scheint heute das größte Hindernis der Kirche auf dem Weg zu den spirituell Aufgeschlossenen zu sein. Mit fester Moral und klarem Dogma vermag man offenbar nur fundamentalistische Splittergruppen wirklich zu binden. Der Anschluss an die Mehrheit der Suchenden ist damit nicht zu gewährleisten, sagt der Kölner Religionsphilosoph Hans-Joachim Höhn.
Man will nicht mehr belehrt werden, man will nicht mehr moralisch unter Druck gesetzt werden, sondern man will ein heiliges Geschehen erleben, das mit einer ästhetischen, emotionalen Aufladung verbunden ist. Und man will beeindruckt an solches heiliges Geschehen verlassen können. Also Sinn und Sinnlichkeit sollen ein Rendezvous miteinander eingehen. Man sucht charismatische Persönlichkeiten, die beeindrucken, die Eindruck machen, aber nicht Druck machen. Man will etwas spüren, man möchte, dass eine Spur durch einen gezogen wird, die vielleicht das meint und das vergegenwärtigt, was einem ansonsten nicht in den Kopf will, aber so zu mir kommt, dass es mir unter die Haut geht.
Auch die Kirchen nehmen den Megatrend Spiritualität inzwischen wahr und reagieren darauf. Das Bistum Limburg hat in Frankfurt eine durch Priester- und Gläubigenmangel frei werdende Kirche als Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität eingerichtet.
Die im Bauhausstil errichtete Kirche Heiligkreuz in Bornheim wurde seither nach und nach den neuen Bedürfnissen angepasst. Die immobilen Kirchenbänke wurden an einen Bischof in Odessa verschenkt. Eine mobile Bestuhlung erlaubt neue Gottesdienstformen. Große Flächen geben Raum für liturgische Experimente. Die monatliche sogenannte Emmaus-Messe ist ein Stationengottesdienst an wechselnden Orten in dem Raum und mit langen Stillezeiten. Ritual und Symbole sollen sich entfalten können. Meditative Musik spielt eine wichtige Rolle.
Eine sensible Lichtregie bei den Gottesdiensten hilft den Gruppen von durchschnittlich 40 bis 100 Besuchern, sich in dem großen Raum nicht zu verlieren, daheim zu sein, sich niederlassen zu können. Der Franziskaner Pater Helmut Schlegel und zwei therapeutisch ausgebildete Ordensschwestern sind für die Angebote verantwortlich.
Räume sind für moderne Menschen ganz wichtig. Räume haben eine Ausstrahlung, haben eine zentrierende Kraft. Vielleicht liegt das daran, dass Menschen heute so viel unterwegs sind und doch relativ häufig unbehaust sind, dass sie wieder Räume suchen, die hier eine konzentrative Kraft ausstrahlen.
Neben dem Kirchenraum gibt es einen Meditationsraum, der in der alten Krypta der Kirche eingerichtet ist. Pater Schlegel nennt ihn das Herzstück der Meditationskirche. Hier gibt es Oasentage, Einführungen in die Meditation, regelmäßige stille Meditation oder das christliche mantrische Beten mit dem Herzensgebet.
Es fällt auf, dass der Meditationsraum zwar durch einen Holzboden und durch die mit lichtdurchlässigen Textilien verhängten Wände einen warmen Eindruck vermittelt, aber bis auf eine Kerze in einer Schale in der Mitte absolut leer ist, radikal minimalistisch gestaltet.
In der Meditation und in der Kontemplation braucht es ja nicht die Ablenkung der Gegenstände, der Bilder, sondern wirklich der Weg in das eigene Innere und der Weg durch das eigene Innere zu dem bildlosen Gott. Das ist ja der tiefste Sinn der Meditation, der Kontemplation. Gott als den Gegenwärtigen, der mir jetzt begegnet, der mich im Innersten meiner Seele berührt, das zu erfahren. Es geht um das Aushalten auch seiner selbst, das Aushalten der Leere, um die Entscheidung, dass Gott mein Leben ausfüllt und es nicht ausgefüllt ist mit Dingen oder Menschen oder Bildern oder Bedürfnissen oder Wünschen. Und dem korrespondiert natürlich die Leere des Raumes. Nicht im Sinne einer Leere des Nichts, sondern einer Leere der Offenheit, die uns auf Gott hin öffnet. Und das genügt.
Manches, was derzeit unter dem Stichwort Spiritualität läuft, zeigt eine starke Tendenz zur Weltflucht, zum Rückzug aus der kalten Welt. Man schart sich ums Herdfeuer des Religiösen, sucht die Wärme von Kerzen und Ritualen, die Innigkeit anrührender Meditationsmusik. Manches auf dem Markt des Spirituellen ist kaum mehr als ein Wellnessprogramm mit religiös verdrehten Augen. Doch das wäre ein Missverständnis von Spiritualität. Für Maike Angehn Christek, Zen- und Yogaschülerin, die auch die Kunst des Bogenschießens übt, ist ihre Spiritualität nicht Weltflucht. Im Gegenteil.
Je mehr ich übe, desto tiefer bin ich in der Welt. Und ich habe viel eher das Gefühl, dass andere Menschen eigentlich flüchten vor der Wirklichkeit, sich ablenken, irgendwelche Beschäftigungen nachgehen, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen, um nicht in der Welt zu sein, um nicht die Verantwortung zu tragen, die sie tragen sollten und könnten und eigentlich auch wollen.
Maike Christeks von ihrem Meister verliehener buddhistischer Name Angehn, der sogenannte Dharma-Name, bedeutet Quelle heiterer Gelassenheit. Mehr Gelassenheit im Alltag, ein konstruktiver Umgang mit vom Ego diktierten Mustern und psychischen Rillen, wachere Aufmerksamkeit für den Mitmenschen. Das ist die Lebenshilfe, die sie auf dem spirituellen Weg des Zen-Buddhismus erfährt.
Was heißt Spiritualität im Alltag? Eben die Ruhe zu haben, keine Hierarchie zu akzeptieren. Es ist etwas sehr Emanzipatorisches. Das Bei-sich-Sein, den anderen so zu sehen, wie er ist, nicht wie er scheint. Zu erkennen, was geschieht eigentlich, was geschieht wirklich, neben dem, was man hört oder sieht.
Rückzug und Konfrontation mit dem Alltag, Kampf und Kontemplation oder wie in der benediktinischen Tradition, Gebet und Arbeit. Diese beiden Pole scheinen eine gereifte Spiritualität zu kennzeichnen, wenn sie mehr als Wellness mit nur kurzer Halbwertszeit sein soll.
Die Religion kannte immer beides. Wir haben im Christentum Leute, die in die Wüste gezogen sind, Mönche geworden sind, ihr ganzes Leben lang sich herausziehen aus der Welt. Und vielleicht Weltflucht wäre ja nichts anderes als das, was heute ein guter Zen-Meister mir empfehlen würde, mit leer werden, mit in die Tiefe gehen, mit dem abzuschütteln, was mich hindert, zu werden, was ich bin. Das wäre ja das Urprogramm aller Religion. Die andere Seite der Spiritualität ist aber doch, misch dich ein. Dann ist es immer beides. Die Sorge um mich selber, aber auch ermächtigt dadurch, dass ich geheilt bin, die Sorge um derer, die meinen Einsatz und meine Kraft brauchen. Und ich glaube, es gibt kein anderes Ziel im Christentum und ich glaube auch in allen mystischen Traditionen der anderen großen Religionen im Islam sind das die Sufis und die Derwische und wo man hinschaut. Es geht immer wieder um die Kunst, wie kann aus dem, was das menschliche Herz vermag und was ihn auch bedroht, ein liebender Mensch werden.
Wer in Gott eintaucht, kommt an der Seite des Nächsten wieder heraus. So hat der Wiener Pastoraltheologe Paul Michael Zulehner einmal knapp formuliert, wie Weltflucht, Gotteserfahrung und Weltverantwortung aus einer christlichen Perspektive zusammenhängen, wenn es gut geht.
Der Weg dahin mag nicht schon das Ziel sein, aber mehr denn je machen sich Menschen wieder zu diesem Ziel auf den Weg. Das zeigen Europas Pilgerwege anschaulich. Das Pilgern entspricht dem heutigen spirituellen Lebensgefühl offenbar besonders. Es ist niedrigschwellig, lässt die verlorene Einheit mit der Natur wieder erleben, rührt als ganzheitlich körperlicher Vollzug tiefere Dimensionen des Menschen als nur die Ratio an. Hans-Joachim Höhn, der katholische Religionsphilosoph, nennt einige weitere Aspekte, die diese spirituelle Übung so attraktiv machen.
Man macht hier die Erfahrung, dass man sich selber auf die Spur kommen kann, sich selber nachspüren kann. Man begibt sich nach draußen, entdeckt aber inneres Ausland, entdeckt Abgründe, entdeckt unbekannte Zonen in einem selber. Man entfernt sich von zu Hause und hat trotzdem vielleicht das Glück, sich zu finden. Und das Wichtige aber beim Pilgern ist ja auch, dass man gegen eine Hochgeschwindigkeitskultur jetzt beginnt, ein eigenes Schrittmaß zu finden. Das erzählen alle, die sich auf einem Pilgerweg gemacht haben, die zunächst in einer Gruppe gewesen sind, die wird sehr schnell gesprengt, weil der Weg von einem verlangt und zugleich einen dazu führt, das eigene Maß zu finden, das eigene Schrittmaß zu finden. Und das ist durchaus eine sehr interessante Erfahrung, die mit der Unvertauschbarkeit und der Unverwechselbarkeit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Ich finde mein Maß des Gehens, der Bewegung, des Ankommens.
Für Harpe Kerkeling, den Fernsehkomödianten, wurde der Jakobsweg, die 6 Wochen des Pilgerns durch Frankreich und Spanien bis nach Santiago de Compostela, eine Zeit der Selbstfindung. Ja, er sagt sogar, dass er auf diesem Weg Gott erfahren hat, so wie es Tausende erhoffen, die diesen Weg gehen.
Ausgerechnet ihm aber, der sonst nicht um Worte verlegen ist, fällt es schwer, diese wichtigste Erfahrung seines spirituellen Weges in Worte zu fassen.
Ja, ich habe auch im Buch vermieden, es detailliert zu beschreiben, aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht kann. Ich sehe mich außerstande, das zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Es fühlt sich so an, als hätte ich etwas gekocht und das schmeckt auch ganz gut. Und ich will es raustragen aus der Küche und in dem Moment fällt die Tür zu und ich habe nicht mehr den Schlüssel zur Küche, ich kann es nicht anders beschreiben, und sage den Gästen, riecht wenigstens mal. Und mehr geht leider nicht. Also ich kann es beim besten Willen nicht beschreiben.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.